Das frisch geschwebelte Kölsch mit ein bisschen Verzug. Letzte Woche eine angekündigte Pause und heute einen Tag später, weil gestern ja auch noch Champions League war. Und deine Stuttgarter spielen heute. Wie geht's dir damit, Martin?
Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Gleich gegen Fenerbahce. Ich habe nicht so wirklich ein gutes Gefühl, aber wenn Fenerbahce genauso schlecht ist wie Wolfsburg, dann machen wir das schon.
Ja, also jeder, der ist mit Wolfsburg oder generell, nee, eigentlich nur mit Wolfsburg, jeder, der es mit Wolfsburg hört, der skippt vielleicht den Fußballpart dieses Mal oder zumindest mal die letzten Minütchen von dem Fußballpart. Martin ist ein bisschen ausfallend geworden, um das so zu formulieren.
Ja, ich habe mitbekommen, wie schlecht der VfL Wolfsburg ist und habe euch das quasi nur mal allen mitgeteilt, weil jeder, der denkt, dass Wolfsburg, wie ich früher dachte, so ein Europa-League-Kandidaten ist, ich habe selten ein schlechteres Fußballteam gesehen. Aber wir haben nicht nur über Fußball geredet, ich habe am Anfang über meine Umzug-Experience berichtet. Ich war das erste Mal in einem funktionierenden Outlet und habe ein, zwei Schnapper gemacht. Bengt erzählt von seiner Nationalmannschaftsreise nach Belfast. Wir haben ein bisschen Geschichtsunterricht gemacht, warum die Nordiren die Iren nicht mögen. Und hinten raus viel NFL. Bengt und ich haben das erste Mal gemeinsam geguckt. Oder seit langer Zeit gemeinsam geguckt. Runde Episode.
Ja, und die Packers holen den Super Bowl.
Viel Spaß. Willen.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout. The side has to use a Curry. Wait on top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig. Donnerstag, 14.44 Uhr. Dreimal die 4 und das frisch gewirbelte Kölsch ist wieder zurück aus einer einwöchigen Pause. Und für alle diejenigen, die schon wieder Angst hatten und dachten, wir verabschieden uns in eine Herbstpause, falsch gedacht. Es ist ein Tag später geworden, aus guten Gründen, die wir euch gleich erzählen werden. Aber erstmal hallo Bengt.
Hallo Martin. Ja, letzte Woche war ja zumindest mal angekündigt. Also im Discord bin ich dann unseren treuesten Hörern loyal geblieben und hab da mal einmal gesagt, ey, yo, diese Woche wird's ein bisschen schwierig. Boah, was war letzte Woche denn nochmal? Ach ja, ich hatte einfach einen Arsch voll zu tun. Wir hatten einen im Urlaub und einen, der krank geworden ist und ich musste das dann mal alles schultern und deswegen war da einfach viel zu tun, als dass ich da irgendwo eine Stunde Podcast hätte einquetschen können, aber ich glaube, bei dir war ja auch voll, oder?
Nö, also bei uns war jetzt niemand groß krank, aber das war einfach schon quasi mit Ansage, dass es letzte Woche schwer geworden wäre. Es wäre auch gestern schwer geworden, weil ich tatsächlich ja umziehen darf. Wir haben eine Wohnung gefunden und da...
Was?
Ja, was?
Geil!
Ja, bin ich auch echt froh, dass das jetzt quasi weg ist von der Agenda. Deswegen gestern Nachmittag aber quasi, weil es irgendwie so ein bisschen der einzige Termin, der frei war, genutzt, um nach Holland einmal zu fahren ins Outlet, ein, zwei Möbelstücke besorgt und deswegen jetzt erst heute die Aufnahme.
Oh, das finde ich aber krass. Möbelstücke aus Holland. Was für ein Outlet, was kriegst du da alles und für was habt ihr euch entschieden?
Ja, wir waren, also um die Geschichte einmal voll zu erzählen, wir waren schon letzte Woche einmal da, haben da Stühle und ein Regal gekauft für, das war jetzt nicht so ein krasses Outlet, sondern eher so, also ich würde sagen, größeres Möbelhaus, preislich aber auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Und das, wo wir gestern waren, war wirklich so eine riesige alte Lagerhalle, wo rein theoretisch, glaube ich, schon hochwertige Möbelstücke sind, die aber alle eine kleine Macke haben. Und deswegen halt dann wirklich, also wirklich einen Outlet-Preis auch bekommen haben. Und mich als Schwabe hat das natürlich sowas von abgeholt. Ich glaube, wir haben uns jetzt einen Tisch geholt. Ich erzähle das wirklich sehr, sehr gerne. Der kostet, glaube ich, neu 650, hat so zwei kleine Macken und wir haben ihn für 64 bekommen.
Krass.
Und du denkst dir so, also natürlich, man sieht die Macken und ich sag aber trotzdem, mein Gott, also mir ist jetzt nicht wichtig, dass ich einen super, super polierten Hochglanztisch habe. Das ist ein Esstisch, ist für mich schon auch irgendwie ein Nutzgegenstand. Und es ist einfach ein guter Tisch, weißt du, ein guter Holztisch. Und den dann einfach wegen so zwei, drei Macken. Und deswegen, also es ist, man sieht schon, dass man den nicht normal in den Verkauf geben kann. Also so ist es nicht. Aber das hat mich gestern sehr, sehr gefreut. Haben wir noch einen Teppich mitgenommen für 30 Euro, so einen großen Teppich fürs Wohnzimmer. Also ich bin eigentlich gar kein großer Outlet-Freund, weil ich irgendwie so denke, ja, also wirklich viel billiger als im normalen Laden ist das hier nicht. Aber die Experience gestern fand ich sehr, sehr cool, war sehr zu empfehlen.
Ja, ich finde halt diese ganzen Outlet-Stores, die du sonst irgendwo findest, die sind halt Kinderverarsche. So, dass du da dann die größten Designer gesammelt an einem Fleck hast und die dann behaupten, das wären jetzt Outlet-Preise, ja. Du aber halt trotzdem so 700 Euro für eine Jacke bezahlst. Ja, ja gut, danke für nix, ich gehe zu H&M. So, und bei solchen Outlet-Preisen ist es dann halt, dass du wirklich ja den Value bekommst und dafür hast du dann ja auch Outlets und dafür ist es ja auch genau geil und vor allem, es hat für mich noch einen größeren Mehrwert, nämlich nicht nur, dass du einen Tisch kaufst, der eine Schramme hat, sondern wie du sagst, es ist ein Gebrauchsgegenstand und wenn dann von dir eine Schramme reinkommt, ärgerst du dich ja überhaupt nicht. So ist es dann ja auch scheißegal, wenn du denkst, im Zweifel dann ja auch, ja mein Gott, 64 Euro, dafür sieht ja immer noch gut aus.
Ja, also ist genau auch der Hintergedanke und ganz ehrlich, ich finde, das Einkaufen macht dann auch viel mehr Spaß, weil du bist eben so in dieser Lagerhalle safe. Und das ist dann, die ist nicht so aufgebaut wie so ein klassischer IKEA oder XX Lutz oder wie sie nicht alle heißen, wo du quasi so durch deine Wohnwelten gehst, sondern es ist einfach eine riesige leere Lagerhalle und da stehen einfach alle möglichen Möbelstücke. Weißt du, auch irgendwie jetzt nicht groß geordnet, sondern du kannst dich halt irgendwie so ein bisschen durchwühlen und dann findest du halt vielleicht mal so ein Piece, was du dann mitnehmen kannst und das fand ich, also dumm gesagt, ich bin echt kein Freund von diesem ganzen Umziehen. Ich finde das super stressig. Andere sagen immer so, spannende Lebensphase. Ich sage, ey, ich mache 3 Kreuze, wenn das einfach fertig ist. Aber das gestern hat mir tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, Umziehen ist wirklich die größte Scheiße, so dann alles zu organisieren. So, unser Eins hat natürlich auch kein Auto und dann muss man sich erstmal darum kümmern, okay, gut, wie kriege ich meinen Scheiß von A nach B? Ja. Dann musst du deine Freunde belagern, dass die dann eventuell Zeit haben. So, ist super nervig. Alles daran ist wirklich einfach ätzend. Ja, aber also nochmal einmal hier die Lagerhalle. Was wäre dein Top-Möbelstück, was du da drin finden und kaufen wollen würdest?
Boah, also es gab 2, 3 richtig geile Couches auch, die hatten, also da haben wir halt schon eine, deswegen haben wir da jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber wo ich auch sage, preislich.
Wie teuer ist da so eine Couch?
Boah, also da ging's los, die muss ich ehrlich sagen, so eine Couch ist an sich einfach auch extrem teuer, ich glaube, da hättest du für ab 300 auf jeden Fall was bekommen, was ich für eine Couch sehr, sehr gut finde, natürlich dann auch eher kleinere Modelle, auf jeden Fall, da hätte man, glaube ich, wenn man eine Couch sucht, Spaß gehabt. Ich fand das Teppich raussuchen extrem geil, weil das kannst du dir wirklich so vorstellen wie auf so einem türkischen Basar, also davon kenne ich's. Da liegen einfach so 100 Teppiche rum, einfach auf so einem Quadrat.
Auf so einem Stapel.
Und du blätterst die halt so durch, wie wenn du so Panini-Packs aufmachst und so immer so, nächster Teppich. Und als dann der Teppich kam und das war ganz geil, weil wir ihn beide quasi gesehen haben und sofort gesagt haben, ey, den nehmen wir mit und noch gar nicht wussten, wie viel er am Ende kostet. Also das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Warum, was wäre es bei dir?
Was ist es für ein Teppich geworden?
Oh, ist ein relativ Standard, großer Wohnzimmerteppich mit so einem schwarz-weißen Muster. Schwer zu erklären, aber ich find den sehr schön.
Okay, also ist kein Oma-Teppich, irgendwo nochmal aus dem Haus rausgeholt wurde.
Nee, weil das ist, also dadurch, man könnte jetzt meinen, okay, sind irgendwie ältere Möbelstücke, aber das ist es nicht. Es sind schon neue, hochwertige Möbelstücke, die halt bei der Produktion irgendwie eine Macke abbekommen haben und deswegen halt in diesem Outlet und nicht im normalen Verkauf gelandet sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass da eine Kommode von 1940 rumsteht, die halt niemand mehr haben will.
Ja, okay. Bei mir wäre es auch Couch oder Sessel. Ich habe halt sofort an Sofa gedacht, so boah, irgendein richtig geiles Sofa. Ja, ja mein Gott, dann hat's im besten Fall ja noch an der Rückseite irgendwie eine Schramme. Ja, steht an der Wand, ist mir scheißegal. Ja. Also so ein richtig geiles Sofa oder halt ein Sessel. Also ich bin auch ein sehr großer Sesselfreund. Du warst ja jetzt am Wochenende auch mal einmal wieder zu Gast bei mir. Ich liebe ja auch meine Sessel, die bei mir im Wohnzimmer stehen. Da kann man einfach extrem gut drin chillen. Und wenn du dann so einen richtig, richtig, richtig geilen Sessel dir kaufen kannst, weil dafür zahlst du dich ja auch dumm und dämlich, wenn du irgendwie einen neuen Sessel haben willst, der ein bisschen was optisch her macht, aber auch saubequem ist, dann bist du ja super schnell vierstellig. So, und wenn du den da dann schießen kannst, ich glaube, da wäre ich drin.
Ja, das ist auch, also generell, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so unterschätzt habe, aber dieses, ich war lange nicht mehr im IKEA und wahrscheinlich das letzte Mal, als ich eben im IKEA war, musste ich das ganze Zeug, was ich da mir ausgesucht habe, nicht selber zahlen. Also woher kommt eigentlich diese...
Grüße, Mama Martin.
Ja, Grüße an der Stelle an Mama und Papa. Woher kommt also diese Lüge, dass IKEA so billig wäre? Weil, also du guckst dir so Schränke an und dann bist du ja auch ganz schnell bei 600, 700 Euro, wo ich mir sage, für einen Schrank, okay, weiß ich nicht. Deswegen, ja, also wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir da einmal über die Grenze rüber fahren. Und ich werde...
Ja.
Also deswegen nochmal, ist jetzt das erste Mal, weil ich habe auch schon genau diese Outlet-Erfahrung gemacht, die du vorhin beschrieben hast. Du gehst eigentlich in ein Outlet und dann sind halt da diese großen Marken, aber wirklich billiger ist es eigentlich nicht. Vielleicht gibt es da mal so ein paar Prozente. Aber das gestern war so meine meine erste ehrliche, richtige Outlet-Experience. Und davon gerne mehr.
Ja, genauso willst du es halt haben. So, mein Gott, du fährst da nicht hin, um die absolute Perfektion an Produkten zu bekommen, sondern dann diese ganzen Designer-Outlets, also wirklich Grüße gehen raus. Da, ja, bin ich auch auf jeden Fall nicht abgeholt. Aber naja, so soll es sein. Wir haben aber auch ein bisschen was verpasst in der Sportwelt. Also letzte Woche war es, glaube ich, gar nicht so dramatisch, weil es ist jetzt auch nicht die Welt passiert. Wir können natürlich ein bisschen Länderspiel-Recap machen. Da war ich ja noch auf Reisen unterwegs. Dann aber auch am Wochenende ist ja auch Klassiker gewesen. Ne? Also müssen hier dann doch mal wieder mit ein bisschen Fußball reinstarten.
Ja, komm, dann lass doch ein kurzes Recap. Ich glaube, sportlich müssen wir nicht groß aufs Länderspiel eingehen. Zwei Pflichtsiege, das gegen Luxemburg war zu Hause Hurra-Fußball, das gegen Nordirland war Kampffußball, dreckiges 1-0, aber erzähl gerne ein bisschen vom Ganzen drumherum. Gerade, glaube ich, die Reise nach Nordirland interessiert die Leute.
Ja, also Nordirland war auch interessant. Also definitiv anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil, keine Ahnung, wenn man an die Insel denkt, dann denkt man vielleicht an England und an Irland. So, die Leute fliegen dann ja nach Dublin, um da St. Patrick's Day zu feiern oder was auch immer. Ich glaube, zu Nordirland hat man einfach unfassbar wenig auch im Kopf. So, und deswegen wusste ich gar nicht so zwingend, was mich erwarten soll. Also grundsätzlich ist ja UK, also du reist in die UK ein, weshalb man sich dann auch vorher schon inzwischen um eine elektronische Reisebestätigung, Reiseerlaubnis kümmern muss, war mir auch nicht so bewusst, habe ich jetzt nicht gebraucht, weil ich bin nach Dublin geflogen und über Land eingereist und noch gibt es da halt keine krassen Grenzkontrollen, aber damit geht die Reise dann halt schon los, ne? Dass du freitagsabends aus Sinsheim direkt nach Frankfurt an den Flughafen fährst, mein Flieger ist um 7 Uhr morgens gegangen, weil ich halt gedacht habe, gut, ob ich jetzt eine Nacht in Sinsheim oder in Frankfurt am Flughafen verbringe, macht jetzt auch nicht so einen krassen Unterschied und bin dann halt direkt rüber, musste mich dann noch um so eine Scheiße kümmern. Und habe dann ein bisschen Dublin gemacht, wirklich coole Stadt, also ist, glaube ich, immer mal eine Reise wert. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da dann mal irgendwann einen Jungstrip hinmacht und da so 7 Tage sich auf der Insel nimmt. Ja. Aber du kannst auch echt viel rumfahren, glaube ich. Also ich weiß nicht, warst du schon mal drüben, Dublin oder Umland?
Irland tatsächlich nicht. Also ich habe London schon 2-3 Mal gemacht, aber darüber hinaus jetzt noch nichts, ne.
Ja, weil ich glaube, die Landschaft da drumherum soll halt auch echt geil sein, ne? So hast du ein paar richtig nice Küsten, wo du dann entlangfahren kannst. Aber Dublin selbst dann natürlich auch mit dieser Pubkultur ist ja absolut irre. Gibt ein bisschen was auch kulturell zu entdecken. Das fand ich tatsächlich ganz geil. Die haben da so ein Portal. Da hast du so ein Portal, wo du eine random Live-Schalte zu irgendeinem anderen Portal irgendwo anders auf dieser Welt bekommst. Da ist da halt eine Cam drin und dann wird dein Bild nach da gespiegelt und das Bild von da wird halt zu dir gespiegelt und dann kannst du da reinwinken und irgendwo in Australien winken die Leute zurück. Das ist ganz cool. Aber dann sind wir weiter nach Nordirland und mir war echt nicht bewusst, wie gespalten dieses Land noch ist. Weil man hat es ja schon auch irgendwie in der Schule dann immer mal mitbekommen, dass so in Nordirland dann halt auch mal diese Konflikte mit der IRA dann involviert waren und dass es da halt ein paar Reibungspunkte gab, das hat man schon gewusst. Aber dass bis heute durch Belfast eine Mauer geht, die halt nachts auch zugemacht wird, ne? Also wo du dann nicht mehr den schnellen Weg von A nach B gehen kannst. Es wird jetzt niemand irgendwo eingesperrt, aber du musst dann schon über die Innenstadt, also musst da schon einen weiten Weg drumherum machen, um dann wieder auf die andere Seite von der Mauer zu kommen, einfach weil die sich da alle hassen. Also weil die Nordiren die Iren hassen und die Iren die Nordiren hassen. So, und dass es so krass ist, das wusste ich halt echt noch gar nicht.
Ja, ich bin auch, also normalerweise würde ich mir eigentlich ein relativ solides geschichtliches Grundwissen andichten. Bei dem Konflikt bin ich wirklich komplett raus. Also bei diesem Nordirland gegen Irland-Konflikt, also mir war es tatsächlich auch nicht bewusst, dass das immer noch so ein großes Ding ist. Ich wusste auch nicht, dass durch Belfast eine Mauer geht. Das habe ich jetzt, auch zum ersten Mal gehört. Aber also an sich bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich möchte da auf jeden Fall auch mal hin. Die NFL war jetzt ja auch in Dublin zu Gast und auch sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Deswegen, ja. Hoffe ich, dass es mich da auch auf jeden Fall nochmal hin verschlägt.
Ja, absolut. Und es ist auch total spannend zu sehen, ne? Also, dass es dann wirklich inmitten von Europa einfach noch so eine Absperrungen gibt, die dir verbieten, von A nach B zu gelangen. Und Ja, da waren auch ganz, ganz viele Wandmalereien, die natürlich alle politisch waren und alles ist irgendwie auf diesen Konflikt zurückzuführen zwischen Iren und Nordiren. Jeder Einzelne, mit dem du dich da irgendwie unterhältst, so es braucht keine 2 Minuten und dieses Thema kommt auf den Tisch, ja. Sei es durch Celtic versus Rangers, Israel gegen Gaza oder was auch immer. Also die suchen da wirklich jeden Grund, um sich zu polarisieren und Hauptsache gegen die anderen zu sein. Und das war schon echt eine wilde Erfahrung, weil ich das so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, alle super freundlich. So alle wirklich unfassbar umgängliche Menschen. Die haben uns halt auch nochmal enorm gezeigt, wie man eine Nationalmannschaft im Stadion supportet. Also wie es dann wirklich ist, wenn auch 30.000 Leute hinter einer Mannschaft stehen und nicht nur 200, die das irgendwie versuchen, da auf die Beine zu stellen und zweimal Deutschland durchs Stadion geht, sondern da wird dann halt ab der 70., wenn du 1-0 hinten liegst, richtig Krach gemacht. Ja. Und also ich fand das vor Ort extrem beeindruckend und ich weiß nicht, ob du es im Fernsehen verfolgt hast, aber ich glaube, das ist auch zu Hause rübergekommen.
Ich habe es leider nicht verfolgt, weil ich arbeiten musste. Montagabend, aber das, also ich kann es mir glaube ich gut vorstellen, weil gerade die Briten oder in dem Sinne dann, also ja, sind ja dann auch Briten, die Nordirren, da glaube ich einen guten Job gemacht haben. Was war aber, weil, was man ja sonst immer so ein bisschen aus deutschen Fankreisen mitbekommen hat, dass jetzt gerade zu so Auswärtsspielen nach London oder jetzt halt, sage ich mal, Destinationen, die schon auch geil zu bereisen sind, dass man da schon auch irgendwie ein, zwei stimmungsfreudige Leute mitbekommt. Das war nicht so oder? Wie fällt das stimmungstechnische Fazit aus deiner Sicht aus?
Ja, war schon ein extrem schwieriges Spiel. Also wir hatten da schon ein paar Leute mit dabei, die durchaus auch Bock gehabt haben. Aber dann halt auch wirklich welche, die da einfach 90 Minuten stehen und die Arme verschränken und überhaupt keinen Bock haben, irgendwas mitzugrüllen. Ja. Und da müssen wir an vielen Ecken und Enden ran. So die Leute, die alle Bock haben, irgendwie zu singen und Stimmung zu machen, die müssen halt in einen Block rein. So daran sind wir auch schon noch am Arbeiten. Weil wenn du es darüber lösen kannst, so dann ist es halt egal, dass die anderen 200 dann den Mund halten. Und ja, da ist es dann echt tough und zäh gewesen. Also wir hatten da so unsere 3-4 Leuchttürme dabei, an denen ich mich dann auch immer orientiert habe, mit denen ich dann ein bisschen Party gemacht habe. Aber es hat halt selten bis nie irgendwie den ganzen Block erreicht. Ne? Und da ist es halt auch wirklich einfach schade. So, und es ist dann auch einfach echt zäh, weil die Leute können mir gerne alles vorwerfen, was sie wollen, aber ich stehe da unten 90 Minuten und gebe alles, was irgendwie drin ist. So, und natürlich, wenn es dann ab der 70. Wenn das 7. Mal in Folge keiner mitmacht, ja, dann wird es auch bei mir da halt ein bisschen weniger. Aber es ist nicht an mir, die Leute dazu zu motivieren, im Stadion zu singen. So, da hat ja auch jeder mal eine gewisse Eigenmotivation mitzubringen. Dann halt auch, wenn man auf so eine Fanreise geht, wenn du wirklich die Nationalmannschaft supportest, dann halt auch im Block mal die Kehle aufzumachen.
Ja, also deswegen, du bist kein Animateur, du bist kein Motivator, du bist eigentlich jemand, der die vorhandene Stimmung lenken sollte. Aber das ist natürlich schwierig, wenn da so wenig kommt. Dumm gesagt, das überrascht mich jetzt weiterhin nicht. Das ist einfach der Weg, den man da gehen muss. Das braucht Zeit, das braucht Erfolg irgendwie in einem gewissen Maß natürlich auch. So ein 0-1 in Dublin ist für die Nordirren dann auch, in Belfast natürlich, ist für die Nordirren dann auch einfach einfacher, als wenn du da jetzt als deutscher Fan dabei bist und du siehst, dass dein Team da auf dem Platz auch sich wirklich sehr, sehr schwer tut. Aber mein Gott, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur WM. Dumm gesagt, die WM in Amerika, das ist auch nochmal ein anderes Pflaster wie jetzt eine Heim-EM in Deutschland. Aber das ist auch für dich nicht, also ist ja auch für dich nichts Neues und irgendwie jetzt groß, was jetzt aus dem Nichts aufploppt, sondern das war ja, glaube ich, schon auch allen bewusst, die sich da für diesen Weg entschieden haben.
Ja, absolut. Also die ganzen Bewegungen. Alleine jetzt, wenn ich letzte Woche da schon wieder lese, Donald Trump will demokratischen US-Städten die WM-Spiele wegnehmen. Also das ist doch der komplette Wahnsinn, was da drüben gerade passiert. Das, und vor allem alle sehen es und keiner kann irgendwas dagegen machen. Das finde ich halt so irre. So, Donald Trump und Gianni Infantino, die sind ja auch Best Buddies. Ich glaube, Chelseas Club-WM-Trophäe, die steht immer noch im Oval Office. Es ist halt absolut irre, da zu sehen, was da alles passiert. Und ja, macht echt Sorge im Blick auf das Turnier. Und das sage ich ganz, ganz ehrlich.
Ja, na gut. Also lassen wir die Nationalmannschaft noch. Ist noch eine Länderspielpause, ne? Jetzt einmal November.
Ja, eine kommt im November. Ja. Da haben wir Luxemburg auswärts und zu Hause in Leipzig.
Oh, in Leipzig. Das Spiel der Entscheidungen gegen die Slowakei. Ja. ob wir zur WM fahren genau oder so nicht. Ist es wird, ja, ey, mark my words, es wird genauso aufgebauscht werden. Also das Ding wird hochsterilisiert bis zu einem, also bis zu einem möglichen WM-KO-Spiel. Bin ich mal gespannt. Ich sag, wir gewinnen's ohne Biegen und Brechen 4-0.
Ja, ist der Wunsch, aber sind wir auch ehrlich, bei der Nationalmannschaft kannst du das aktuell nicht banked. Voraussetzen.
4-0 banked.
Ich würde mich drüber freuen.
Gut.
Formulieren wir es so.
Dann wechseln wir einmal von der Nationalmannschaft rüber in die Bundesliga. Du hast es angesprochen, Bayern-Dortmund. Klassiker am Samstagabend, den ich tatsächlich auch nur so halb nebenbei verfolgen konnte, weil ich Samstagabend auch arbeiten musste. Aber ich würde sagen, die spannende Phase habe ich mitbekommen. Das war nämlich die Phase ab der 70., 75., wo ich dann angemacht habe, wo es noch 1-0 stand. Dann fällt dieses 2-0 durch Bellingham, der sehr unglücklich agierte. Und am Ende macht es der BVB nochmal spannend. Muss man ehrlich sagen, sind das erste Team gewesen, das den Bayern, vielleicht mal mit Ausnahme von Augsburg und Wien Wiesbaden im Pokal, so wirklich die Stirn bieten konnten, zumindest in den letzten 10 Minuten. Aber davor war das auch schon wieder brachial von den Bayern.
Ja, also bei Augsburg musst du ja aber auch einfach noch dazu sagen, dass der Kader auf jeder Position mit genau der gleichen Weltklasse besetzt ist wie von den Bayern. Das kann Dortmund nicht von sich behaupten. Dortmund ist aber auch nicht dumm genug, das von sich zu behaupten. Ja, es war, also ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, die spannende Phase hat mit Anpfiff der zweiten Hälfte begonnen, weil in der ersten war es eine Machtdemonstration. Ja. In der ersten Halbzeit hat Dortmund wirklich überhaupt keine Schnitte gesehen und eigentlich müssen die Bayern da mit einem 3-0 in die Pause gehen und dann ist das Ding auch tot. So, dann wird Borussia Dortmund nicht mehr wiederkommen, aber dadurch, dass es halt nur 1-0 stand und Niko Kovac in der Pause offensichtlich die genau richtigen Worte gefunden hat, wurde es halt wirklich nochmal heiß. Ne? Generell übers ganze Spiel vom Schiedsrichter sowieso schon eine sehr durchwachsene Leistung, also keine klare Linie zu erkennen. Mal nimmt er die kleinsten Kleinigkeiten raus, mal sagt er, okay, gut, hier dürft ihr robust spielen. Dann gibt es für das erste Foul von Benze Baini, der gerade 3 Minuten auf dem Feld war, direkt die gelbe Karte. So, es war halt einfach nicht stringent gepfiffen. So, und dann ist Borussia Dortmund aus der Pause gekommen und die waren nickelig. Die waren fickerig. Die hatten halt wirklich einfach Bock. So, da sind sie dann in jeden Zweikampf reingegangen und sind den Bayern mal auf den Füßen gestanden und haben die einfach genervt. Und du hast halt gesehen, okay, das hat diese Unruhe reingebracht, aus der dann auch ein paar Chancen für Borussia Dortmund gemündet sind. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn du gegen die Bayern spielst, wenn du gegen diese Bayern spielst, dann musst du halt auch einfach die wenigen Chancen machen, die du hast, weil sonst kannst du dieses Spiel abschreiben. Und das hat Borussia Dortmund nicht gemacht. Aber generell, diese veränderte BVB-Truppe aus der Pause raus, hat mir da echt gut gefallen. So, weil ich da wirklich gesehen habe, okay, gut, die versuchen jetzt hier nochmal was und mit den normalen Mitteln reicht's einfach nicht gegen diese Bayern. So, und dann muss halt der taktische Kniff her. Und der war, okay, gut, jetzt zündet die Scheiße halt an.
Ja, also nee, ich finde, den Punkt kann man Dortmund schon geben. Also, weil, erinnere dich mal zurück, es gab auch schon ganz, ganz andere Auftritte vom BVB, gerade in München, wo sie eigentlich, ja, also mal für mal immer wieder unter die Räder gekommen sind. Davon waren sie, um ehrlich zu sein, am Wochenende weit davon entfernt. Und trotzdem bleibe ich dabei, sind die Bayern, also wenn wir mal nur rein über die Qualität und so über den Spielverlauf reden, dann sind sie besser gewesen als dieses 2-1. Dann ist das ein Spiel, was auch vom Ergebnis her höher ausgehen kann. Ich finde, Harry Kane ist gefühlt nochmal besser geworden. Also bei dem merke ich richtig, dass es auch nicht mehr nur dieser Stürmertyp, der den Bayern lange gefehlt hat, sondern es ist einfach dieser Spielertyp, der den Bayern lange gefehlt hat. Der ist für mich ein absoluter Superstar. Also das klingt jetzt dumm, aber er ist für mich einer der besten Fußballer der Welt aktuell. Also nenn mir deine Lamine Yamals und Kylian Mbappes, wie sie nicht alle heißen. Harry Kane gehört da aktuell für mich auf jeden Fall mit dazu. Der macht vor allem auch unfassbare Wege nach hinten. Und tut den Bayern einfach in vielen Bereichen, jetzt nicht nur vorne im Tore schießen, extrem gut. Und da hat der BVB leider in dem Fall aktuell keine Chance dagegen.
Ja, ich greife sogar noch ein Regal höher. Also er ist aktuell auf jeden Fall Top 3 Spieler der Welt und der beste Stürmer der Welt. Wobei man da auch sehen muss, was ein Erling Haaland dieses Jahr auch wieder daherzimmert. Ne? So, aber zwischen Erling Haaland und Harry Kane ist es einfach gerade. Und bevor wir in Lamine Yamal dahin reden, so, soll der erstmal seine WM-Spiele sammeln, soll der erstmal die Champions-League-Trophäe nach Hause holen. Da fehlt noch einiges.
Das hat Kane auch noch nie geschafft.
Ja, das stimmt, aber Kane ist halt trotzdem dahingehend einfach der spielintelligentere Spieler.
Weil Kane ist auch 30 Jahre älter.
Genau so ist es. So, aber da fehlt einem Lamine Yamal halt natürlicherweise einfach noch ein bisschen was. Und Harry Kane jetzt gerade am Wochenende, der hatte ja auch eine besondere Rolle. Also er ist ja direkt auch als Zehner eingesetzt worden. Ne? Ja. Vorne drin war der Jackson. Der Jackson, wie der Uli Hoeneß sagen würde. Und Harry Kane dahinter. Und dann holt er sich die Bälle aber auch am eigenen 16er ab. Und dann setzt er auch mal zur Grätsche an. Und das war wirklich einfach sehr, sehr geil zu sehen, wie ein Harry Kane dann halt auch variabel auf einer anderen Position unterwegs ist. Ja, aktuell Top 3 Spieler der Welt.
Ja, und die Bayern auch aktuell ein Top 3, also für mich ein Top 3 Team in Europa. Champions League jetzt auch schon wieder zu Hause gegen Brügge drüber gefahren. Also kurz einmal der Switch rüber zur Champions League. Der Vogelwilder Spieltag gewesen. Also im Schnitt 5 oder 6 Tore pro Spiel und das zieht sich ja einfach so durch. Gerade die Konferenz am Dienstag, wir hatten nebenher Icon League und haben das natürlich dann so mit einem Auge irgendwie verfolgt. Und du guckst dir die Ergebnisse an und denkst dir so, wo kommt das jetzt her? Hast du, weil ich suche nach einem Erklärungsansatz und komme immer wieder dabei raus, dass alle Teams anfangen zu tryharden und auch auf die Tordifferenz zu gehen, weil sie eben gerade im letzten Jahr schon wichtig war hinten raus, wenn du dich mal in die Abschlusstabelle erinnerst. Aber also ist es nur das oder ist es, dass Teams einfach auch in diesem Jahr besser sind als im letzten Jahr?
Ich finde es echt schwer zu erklären, weil ich saß da gestern auch, ich habe gestern Abend die Konferenz geguckt und gerade in London wurde halt unsagbar viel immer rübergeschaltet. Ja. Ne? Es hieß, glaube ich, alle 2 Minuten irgendwie Tor in London. Frankfurt wurde hinten raus dann auch nochmal einmal abgeschlachtet. Aber so gerade erste Hälfte, Anfang zweiter Hälfte war es dann immer so, ja, okay. Und dachte dann, okay, ist es irgendwie mit der Aufplusterung der Champions League zu erklären. Aber Chelsea gegen Ajax, Frankfurt
das ist
gegen
es nämlich.
Liverpool,
ich guck mir die
Lissabon
Namen
gegen
an.
Marseille.
Das sind eigentlich
so,
gute Namen.
Die hätten alle letztes Jahr auch gegeneinander gespielt. So alle. Oder auch das Jahr davor. Es ist super schwer zu erklären. Ich verstehe es auch nicht, weil in Leverkusen dann plötzlich 7-2 verliert. Arsenal gewinnt 4-0 gegen Atleti. Dann hast du ein 5-1 von Chelsea gegen Ajax. Ein 5-1 von Liverpool gegen Frankfurt. Das ist halt, also Mir fehlt der Erklärungsansatz, bin ich ehrlich.
Also deswegen, also ist der einfache Ansatz, aber die Teams sagen halt, ey, okay, wir brauchen jedes Tor, weil natürlich ist auch also einfache Mathematik, wenn du dann quasi nur deine Vierergruppe spielst und dann eben deine Spiele gewinnst, dann, also du bettelst dich ja nur mit 3 anderen Clubs um Torverhältnis und in der neuen Phase geht's halt mit 35 anderen Clubs. Also wenn du's so über einen Daumen rechnen willst. Deswegen. Und ich weiß auch nicht richtig, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite finde ich es natürlich geil, dass Teams tryharden. Auf der anderen Seite wirkt das irgendwie ein bisschen falsch, wenn in der Champions League, und das ist nochmal die beste Liga rein theoretisch der Welt, da spielen die besten Teams der Welt gegeneinander, wenn da dann also Woche für Woche deine Ergebnistafel mit 6-2, 5-1, 4-3 oder so gefüllt ist.
Ja, 6-2 PSV Eindhoven gegen den SSC Neapel. Ja. So, Kevin De Bruyne geht einfach baden. Kevin De Bruyne geht mit 6-2 baden. Das hätte dir vor ein paar Jahren auch noch keiner sagen können. Aber, also eins steht für mich definitiv fest, es ist sau unterhaltsam. Also es ist halt wirklich für den neutralen Zuschauer, der da nicht mit einem Team mitfiebert. Und das habe ich nicht in der Champions League. So, ich habe nicht das eine Team, wo ich dann sage, ey geil, yo, da full on in. So, dann halt eine Konferenz zu sehen, wo im Zweifel 30 Tore fallen. Ja, das macht Bock. So, das ist schon wirklich cool, dann da einfach vorzusitzen. Auch wenn es natürlich bei Zeiten dann auch echt viel werden kann. Tendenziell da ein bisschen überlädt. Also groß über die Spiele müssen wir auch gar nicht reden. Ich will vor allem über eins reden. Sporting Lissabon gegen Olympique Marseille. Hast du es mitbekommen?
Nee, das wäre jetzt auch gefühlt das Letzte. Also ich habe nichts mitbekommen. Es ist, also wundert mich ein bisschen, dass du mit dir... Also, ja, aber erzähl, warum willst du darüber reden?
Ja, Olympique Marseille hat die gesamte erste Hälfte das Spiel komplett in der Hand. Also wirklich, die führen Sporting Lissabon vor spielen sie nach Strich und Faden her. Du hattest gefühlt nach 20 Minuten schon das Gefühl, okay, Sporting hat eigentlich keinen Bock mehr, die wollen, dass abgepfiffen wird. Dann 39. Minute gelbe Karte für Emerson, dann 45+2 gelb-rot gegen Emerson wegen Schwalbe. Er will einen Elfer rausholen und im 16er wirklich, es war so eine bodenlose Schwalbe. Also der Kommentator als erstes hat das nicht gesehen, aber in der zweiten, dritten Einstellung war dann schon klar, okay gut, der hebt halt ab und er hebt wirklich Oscar-reif ab. Es gibt einen Kontakt, aber den gab es schon, als er parallel zur Grasnarbe liegt. So, und vorerst gab es den Elfmeter sogar, aber dann guckt das sich an. Ja, und dann gelb-rote Karte für Marseille, für Emerson. Und urplötzlich war Lissabon im Spiel. So, du hast schon vor der Pause gemerkt, da war nur noch irgendwie eine Minute übrig. Die haben jetzt nochmal richtig Bock und dann kommen die aus der Pause raus. Marseille sieht keinen Stich mehr. Also wirklich, die haben dieses Spiel komplett aus der Hand verloren. Und das ist absolut geisteskrank, wie du so ein Spiel so wegwerfen kannst. Also das war wirklich die dümmste gelb-rote Karte, die ich dieses Jahr gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch.
An der Stelle herzlichen Glückwunsch an Olympique Marseille. Und ja, herzlichen Glückwunsch an Sporting Lissabon. Wichtig.
Ja, ja, verdienter Sieg. Aber komm, kurz können wir zumindest mal über Frankfurt gegen Liverpool reden.
Ja, aber wirklich extrem kurz. Weil was willst du? Gut, ja. Frankfurt ist auf internationalem Niveau nicht so gut. Sind sie gerade generell nicht so gut. Ich finde, der Saisonstart hat da schon ein bisschen getrübt. Dann kriegst du auch mal 5 Dinger von Liverpool. Aber das ist auch für mich jetzt wieder kein Grund, da irgendwie, das habe ich jetzt auch bei Twitter gesehen, Dino Topmüller kriegt defensiv nichts mehr hin und die kassieren viel zu viele Tore. Ich so, ja, mein Gott, gegen Liverpool kannst du halt auch mal 5 Dinger kassieren. Deswegen bleibe ich beim Thema, guck dir halt doch mal die anderen Ergebnisse an. Also wenn ein Top-Team ins Rollen kommt und die rollen alle in dieser Champions-League-Saison, weil sie alle müssen und weil sie alle Lust haben, dann kann das schon mal schnell passieren. Das meine ich auch mit ins Verhältnis setzen. Ich finde dieses 5:1 oder diese generellen hohen Ergebnisse kann man nicht so sehen, wie man sie vielleicht vor 2-3 Jahren in einer normalen Gruppenphase damals eingeordnet hätte.
Ja, nee, das ist so. Ich stimme zumindest mal schon dahingehend zu, dass die Defensive teilweise einfach vogelwild ist bei Frankfurt. So, dass die schon in den Griff kriegen müssen. Und ich finde sie offensiv zumindest genauso gut, wie sie gemacht wurden. Also offensiv halte ich wirklich eine ganze Menge von denen, finde die Offensive unfassbar geil zu gucken. Ja, aber von Liverpool kriegst du dann halt auch einfach die Grenzen aufgezeigt. War ein doppelt spannendes Spiel, weil einerseits Ekitike ja zurück nach Frankfurt gekommen ist und Florian Wirtz das erste Mal auch wirklich für ein deutsches Publikum dann gespielt hat, weil er dann hier auf deutschem Grund dann mal wieder unterwegs war. Und das war auch der Moment, wo ich gesehen habe, okay, jegliche Kritik an Florian Wirtz vollkommen unbegründet. Also ich verfolge die Premier League-Spiele nicht, die kann ich nicht beurteilen, aber wie er dieses Spiel lenkt und denkt und auch technisch bereichert, ist unbestritten, hat 2 Tore vorbereitet, einen Freistoß knapp nicht reingemacht und hatte aber auch 2 entscheidende Pässe, wo seine Kollegen halt einfach den Ball nicht reinschieben. So, ich glaube, Alex Isak, was der halt frei vorm Tor steht, ja, was soll ein Wirtz denn da machen, wenn seine Statistik das halt nicht hergibt, dass Alex Isak da den Ball nicht aus 4 Metern im Tor versenken kann. Also, muss ich echt sagen, Florian Wirtz, Hammerspiel. Und wenn er immer so auftritt, dann werden die Hater auch bald ganz schnell gesilenced.
Ja, also, kann man nichts gegen sagen. Gut, dann machen wir Champions League drüber. Machen wir Champions League zu und lass noch einmal bitte über die Bundesliga reden. Ich hatte einen Take, ich weiß, wir wollen nicht viel zum VfB, aber ich muss einmal was über den VfL Wolfsburg sagen, weil ich auch unter der Woche mit ein, zwei anderen Leuten drüber gesprochen habe. Digga, die sind das schlechteste Team der Bundesliga. Ich habe lange keinen so schlechten...
Es gibt noch Gladbach.
Und ich gehe drunter. Stuttgart hat sowohl gegen Gladbach als auch gegen Wolfsburg gespielt. Das, was ich mir da am Samstag angeguckt habe, und das, ich habe wirklich schon viele Fußballspiele gesehen, denkt, das war Arbeitsverweigerung. Das, also die sind aufs Feld gegangen und die hatten keinerlei Wille, ein Spiel zu gewinnen, geschweige denn ein Tor zu erzielen. Und dann gucke ich drauf und das habe ich dann auch schon in der Diskussion rausgefunden. Für mich ist Wolfsburg halt immer noch so, ich höre Wolfsburg und denke so an Europa-League-Kandidaten. Weißt du, wie ich meine? Top-8-Team ja. In der Bundesliga. Irgendwie schon eins, was eklig zu bespielen ist. Und genau mit dem Mindset bin ich auch in dieses Spiel gegangen, beziehungsweise hab's mir halt am Samstag angeguckt, dachte, okay, VfB ist angeschlagen, wir haben letzte oder vor 2 Wochen schon drüber geredet, dieser 3. oder 4. Tabellenplatz, der spiegelt, finde ich, nicht wirklich die Qualität wider, weil du viele Spiele irgendwie knapp gewinnst. Und dann geht dieses Spiel los und das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, Wolfsburg hatte einen Vierteltorschuss, also einen Vierteltorschuss zu Hause gegen einen VfB, der natürlich irgendwie gute Ergebnisse macht, aber nicht so angsteinflößend ist, wie vielleicht die Tabelle aussagt. Und da habe ich wirklich, also es war wirklich mit eines der schlechtesten Fußballspiele eines Vereins, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Ja, und es ist auch wenig erklärbar. Also ich glaube, wir haben vor der Saison auch schon drüber gesprochen und da habe ich Wolfsburg auch sehr gezügelt gesehen. Also da habe ich ja schon auch gesagt, gut, das wird eher mal im unteren Tabellendrittel unterwegs sein. Aber so schwach ist echt erschreckend. So, und vor allem niemand, der auf dem Feld ist, ändert was daran. Nicht einer. Also nicht mal ein Christian Eriksen, der dann da jetzt auch, ich glaube sogar sein Startelfdebüt gefeiert hat. Nee. Das war ja auch ein bodenloses Spiel. Der war ja überhaupt nicht sichtbar. Da musste ihn aber auch gar nicht besonders rausstellen, weil alle anderen drumherum ebenfalls die Arbeit verweigert haben. Und da checke ich halt ehrlich nicht, was da noch passieren soll.
Ich guck mir gerade die Statistik an, das sind 0,3x Goals, was wenig sind über ein Spiel schon mal, und trotzdem gefühlt war es noch weniger. Das war auch, und was ich mich dann wirklich auch während dem Spiel gefragt habe, ich finde ja, und das ist jetzt nichts Neues, ein Fußballspiel hat schon Phasen. Also es kippt mal in eine Richtung, es kippt mal in eine andere Richtung, mal ist eine Mannschaft am Drücker, mal die andere. Also außer du spielst irgendwie gegen die Bayern, aber selbst da, auch die Bayern geben dir mal Phasen, wo du den Ball hast. So war es dann auch, ne? Der VfB, ja. Gut reingekommen, ein, zwei gute frühe Torschancen gehabt, nicht das Tor gemacht, und dann ist es normal in so einem Fußballspiel, dass es mal so ein bisschen kippt. Und dann bekommt Wolfsburg den Ball. Und Wolfsburg, und das ist nicht, also da haben so einfache Sachen wie einen Ball über 10 Meter mal an den Mann zu bringen nicht geklappt. Die hatten Ballverluste drin, ja. Wo du dir so denkst, also nochmal als Fan guckst du schon ein Spiel, und wenn das gegnerische Team im Angriff ist, dann hat man zumindest so ein Grundbehagen, dass da irgendwas passieren könnte. Und ich hatte das nicht ein einziges Mal am Samstag. Die haben sich den Ball da in der eigenen Hälfte hingeschoben. Ich dachte, ich kann mir das jetzt wirklich noch 3 Stunden angucken und ihr werdet nicht gefährlich werden. Und die wurden nicht einmal gefährlich. Und das sage ich dir ganz ehrlich, selbst wenn du irgendwelche Abstiegskampfspiele hattest oder so. Also selbst da war irgendwie zumindest mal mehr Gefahr. Die schlagen dann einfach vielleicht mal irgendeinen langen Ball hoch rein in den Strafraum und dann flippert er irgendwie durch und fällt vielleicht jemandem vor die Füße. Aber da war so gar nichts von zu sehen. Und das hat mich wirklich, also im negativen Sinne, extrem überrascht.
Ja, und er ist jetzt halt auch schon 8 Spiele da, ne? Und das ist dann ja auch, es ist eine Entwicklung, aber eine Entwicklung nach unten, weil guck dir mal die ersten Saisonspiele an, wo Wolfsburg, glaube ich, in den ersten 3 Spielen 5 Punkte geholt hat und sie dann urplötzlich dann auch schon mal auf 7, auf 8 standen oder irgendwie sowas in die Richtung und mir Wolfsburg damals aber auch schon viel zu stark geredet wurde und seitdem nur noch verloren, aber Woche zu Woche auch einfach schlechter geworden. Und das ist schon bedenklich. Also wenn es so weitergeht, dann hat Paul Simonis auf dem Trainerstuhl von Wolfsburg nicht mehr lange eine Zukunft, weil ich habe es gerade auch mal nachgeguckt. Es ist aktuell der schlechteste Trainerschnitt oder der schlechteste Punkteschnitt bei Wolfsburg-Trainern seit Valerian Ismail 2016 bis 2017. Davor gab es nochmal einmal einen Pierre Littbarski, der schlechter war. Pierre Littbarski hat 5 Spiele bekommen, Valerian Ismail hat 13 Spiele bekommen. Also da ist gerade Paul Simonis mitten in der Mitte, aber wenn sich das nicht ändert, dann ist es sehr, sehr bald, sehr schnell vorbei.
Ja, Digga, das gucke ich jetzt auch. Die haben seit 13 Heimspielen nicht mehr gewonnen. Seit 13 Heimspielen. Digga, wir reden über Wolfsburg. Nochmal, ein Verein, der in meinem Kopf eigentlich immer noch ein Europakandidat ist. Also das hat mich am Wochenende auf jeden Fall einmal durchgerüttelt. In dem Sinne, wenn wir irgendwelche Wolfsburg-Fans haben, die diesen Podcast hören, ich fühle mit euch. Ich weiß jetzt tatsächlich, wie schlecht ihr seid. Und also wünsche euch alles Gute für diese Saison. Ich glaube, euer Trainer bekommt, der wird jetzt wahrscheinlich am Wochenende gegen den HSV verlieren und dann ist er weg.
Ja, muss. Also für den HSV kommt das Spiel gerade sehr gelegen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch, sollte der HSV das gewinnen, dann sitzt er bei 11 Punkten. Stand jetzt hat der FC Köln auf Platz 6 11 Punkte. Ich will die Hamburger ehrlich gesagt noch nicht hören, die mir dann irgendwas von Europa erzählen. Und die werden kommen, sind wir ehrlich.
Weißt du, wer auch gerade kommt? Um einmal nochmal schnell den Bogen zu spannen, weil das hast du ja natürlich auch mitbekommen. Ich bekomme immer mehr Schalke-Fans in meiner Timeline, die mir irgendwas vom Aufstieg rumgaukeln. Unter anderem Bengt, weil der FC Schalke 04 ein wichtiges Auswärtsspiel gegen Hannover 96 hatte. Das war so ein richtungsweisendes Spiel, wie man das nennt, ne? Für den einen Verein könnte es nach oben gehen, für den einen Verein könnte es nach unten gehen. Wie fühlt es sich
Platz
an?
Platz 2 gegen Platz 4, ja.
So ein Spiel 13-0 zu Hause zu verlieren.
Ja, richtig toll. Wirklich richtig, richtig toll. Vor allem halt ohne jegliche Chance, ne? Also Hut ab vor Schalke. Die sind echt deutlich besser, als ich das am Anfang der Saison erwartet habe, weil ich habe da halt drauf geguckt, da kam echt niemand Vielversprechendes im Sommer. Und dann siehst du halt, was Miron Muslic, der Zauberer, daraus macht.
Der Trainer also, ist schon echt gut, ja.
Ja, das muss man einfach wirklich nochmal so unterstreichen. Sie sind auch wirklich durch genug Trainer gegangen, um den jetzt endlich mal wieder zu finden. Aber sie haben ihren Malocha gefunden, der offensichtlich genau weiß, wie er seine Jungs ansprechen muss. 96 hatte keine Chance, also wir waren wirklich einfach nicht gut Und es überrascht mich aber auch wenig, ne? Also dafür kenne ich Hannover jetzt auch einfach schon zu lange.
Ja.
Und die Punktzahl, die da jetzt gerade steht nach 9 Spieltagen, die täuscht ein bisschen über die echte Leistung hinweg. Also vorletzter Woche habe ich dann ja noch gesagt, okay, gut, jetzt sind 8 Saisonspiele, die wir hatten. Und da stehen gerade 5 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Das ist ein sehr guter Start. Jetzt stehen da 5-2-2, immer noch ein okayer Start. Wenn du halt deine spielerische Klasse der ersten Wochen mal wiederfinden würdest. Aber davon ist gerade einfach wenig zu sehen. Auch da, das ist erlaubt. Das ist mehr als erlaubt, weil 96 sich im Sommer einmal komplett neu erfunden hat mit neuem Trainer und mit einer Startelf, von der aus letztem Jahr, glaube ich, 2 Jungs übrig sind. So, und da ist dann so eine Phase zu Beginn der Saison auch normal, dass du spielerisch vielleicht noch nicht auf dem absoluten Top-Klasse-Level bist. Nichtsdestotrotz, von Schalke willst du nicht 3-0 aufs Maul bekommen.
Wahrscheinlich nicht. Aber ey, hier, Glück auf, liebe ganzen Schalker. Ihr seht diese Saison wirklich, wirklich gut aus. Und ich weiß, du bist kein großer Schalke-Fan. Also irgendwie gönne ich es denen auch ein bisschen, dass die mal nach all diesen wirklich, also sehr, 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 sehr schlechten Jahren mal ein bisschen Freude haben, finde ich, ist okay.
Ja, ach, absolut, absolut. So, der Verein hat sich das ja dann auch schon verdient. Das war eine lange Leidenszeit. Letztes Jahr musste man sehr lange, sehr viel Angst um den Club haben. Und diese Saison sieht ja erstmal gut aus, aber das lasst euch von einem 96er gesagt sein. Die Saison ist auch noch fucking lang. Also ja. Da kann wirklich eine ganze, ganze Menge noch passieren.
Gut, dann lass uns doch den Fußball zumachen und einmal über unseren Sonntagabend reden. Der war nämlich sehr schön, bis auf dass ich wirklich, glaube, 2 Stunden zu spät gekommen bin, weil ich meinen Schlüssel gesucht habe.
Ja, das musst du auch mal kurz erzählen. Also du hattest angesagt, du wolltest um 8 kommen. Ich glaube, um 9:45 warst du am Ende da.
Ja, ich hatte wirklich am vergangenen Sonntag meinen eigenen kurzen, verstehen Sie, Spaßmoment. Ich war so weit, dass ich mit der versteckten Kamera geredet habe und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Guido Kanz jetzt irgendwie auftaucht und mich quasi in den Prank hineinbezieht. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich wusste quasi, dass mein Schlüssel in meinem Raum liegen muss, weil ich noch eine Stunde vorher aufgeschlossen habe. Das Zimmer ist 20 Quadratmeter groß und es ist wirklich so weit gegangen, dass ich angefangen habe, mein Bett auseinanderzubauen, meinen Schrank quasi verschoben habe, meinen Schreibtisch verschoben habe. Ich habe dieses Zimmer einmal auf links gedreht und ich habe diesen Schlüssel nicht gefunden. Und war wirklich eben so verzweifelt, dass ich dachte, es muss, irgendjemand spielt mir gerade einen Streich und das ist dann irgendwie alles ganz lustig, aber jetzt wäre es dann auch mal an der Zeit, es aufzulösen, weil ich würde wirklich gerne zu Bengt und den Jungs und dann Football gucken.
Und sowas hast du dann auch erzählt?
Ich habe sowas erzählt. Ich hab das laut ausgesprochen. Geil. Ich habe das laut ausgesprochen, stand in meinem Zimmer und habe laut quasi mit einer versteckten Kamera geredet und meinte so, ey, ihr hattet jetzt eine Stunde euren Spaß, das ist super cool. Weil ich auch, und ich weiß nicht, ob ich glaube, dass wir das vielleicht bei Spontan irgendwann mal machen. Also ich traue uns das zu, weißt du? Ich traue safe, uns Kollegenschweinen safe. Das zu, dass vielleicht irgendjemand da eine Kamera in den Raum stellt und dann den Schlüssel versteckt. Und dann lassen wir den halt mal eine Stunde suchen.
Es ist umsetzbar, ne? Also
es ist super easy umsetzbar.
Und es ist umsetzbar.
Es ist great Content, wenn wir uns ehrlich sind. Es ist grande Content. Also an der Stelle, alle Spontan-Mitarbeiter, Friends, die diesen Podcast hören, irgendwann mal werden wir kommen.
Ab jetzt lebt ihr in Unsicherheit. Also wirklich, Martin hat gerade eine Idee geboren. Ja, ich sag mal so, ein Ersatzschlüssel liegt auf jeden Fall bei mir.
Ja, auf jeden Fall, wo war der Schlüssel am Ende? Weil ich habe dann auch irgendwann, ich habe einfach aufgegeben, habe gesagt, gut, ich setze mich jetzt einfach mal 10 Minuten hin und schaue jetzt einfach ein bisschen Football, klappe mein iPad auf und ich habe so eine alte Rentner-iPad-Hülle, die du so aufklappst, die auch so magnetisch ist und innerhalb der Hülle eingesogen im Magneten lag der Schlüssel. Ja.
Aber war der Schlüssel solo? Also war es einfach war ein nur der Schlüssel ohne irgendwie einen Ring oder sowas? Und dann lag der halt flach auf der Tablet-Scheibe.
Er ist jetzt auch an einem Schlüsselbund, damit solche Dinge nicht mehr passieren.
Gute Entscheidung.
Entscheidung. Das war auf jeden Fall der erste Teil meines Sonntagabends, der nicht so viel Spaß gebracht hat. Der zweite hat dann sehr viel Spaß gemacht, weil dann bin ich verspätet, aber noch rechtzeitig dann angekommen. Wir haben Football geguckt, das erste Mal so richtig gemeinsam. Und Formel 1 auch noch. Und Red Bull Cable Cars.
Ja, genau. Unten lila Feuer lief dann auch noch. Und nebenher konnte man noch Fußball gucken oder zocken. Ja. Ich habe uns eine eigene Konferenz gebaut. Ich habe uns quasi ein Multiview-Screen gebaut, wo ich oben links eine Quelle hinzugefügt habe. Oben rechts habe ich ein Spiel laufen lassen. Unten links lief es. Und unten rechts war dann die PlayStation angeschlossen, über der man dann natürlich Fußball gucken konnte. Aber dann auch während Formel 1 was zocken konnte. Und das war überragend. Also es hat mir wirklich so unfassbar gut gefallen, dass du da dann vier Screens nebeneinander hattest. Und ey, war für jeden was dabei, ne? Also es war ja auch eine größere, illustre Runde, ja. Und die einen dann vielleicht eher Entertainment interessiert, die anderen interessieren sich vielleicht eher für die Formel 1. Unten links lief das Packers-Spiel, ist natürlich auch enorm wichtig. So, und ja, das hat mir sehr viel Freude gebracht, diese Multikonferenz, die wir uns da gebaut haben.
Ja, also, und wir haben sie uns bauen können, weil Ben quasi einmal per Beamer das Ding an die Wand geworfen hat und dann quasi also wir hatten dann auch so viel Platz, weil wenn du das jetzt auf den Fernseher legst und dann da irgendwie vier kleine Screens hast, dann bockt das nicht so. Aber gerade wie du es gesagt hast, dadurch, dass dann quasi wirklich alle vier beziehungsweise sogar fünf unterschiedlichen Events, wenn wir die PlayStation auch noch mit reinnehmen, gut sichtbar waren, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Abend. Wir können auf jeden Fall mit Football starten.
Ja, es waren halt alle irgendwie so groß wie so ein 50-Zoll-Fernseher, ne?
Ja, also und wie gesagt, ich mache ja kein Hehl raus, ich bin quasi blind und ich konnte alles sehr, sehr gut ohne Brille sehen, deswegen.
Ja, okay, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber ja, lass uns gerne mit dem Football reinstarten, weil Martin, es ist deine jährlich beliebteste Kategorie, sie ist zurück. Und ich fange sie jetzt einfach mal mit einem Statistikwunder an. Wie alt war Brett Favre 1996, als er seinen ersten Super Bowl für die Packers geholt hat?
Wahrscheinlich so alt
97 war es.
Wahrscheinlich so alt, wie Jordan Love jetzt ist.
Er war 27 Jahre alt. Wie alt war Aaron Rodgers, als er 2011 seinen ersten Super Bowl für die Green Bay Packers geholt hat?
Wahrscheinlich auch 27.
Wie alt wird Jordan Love am 2. November?
27.
25. Nein, natürlich wird er 27. Und es sieht auch einfach alles so gut aus. Mit wie vielen Punkten haben wir bislang jedes einzelne Saisonspiel gewonnen, das wir gewonnen haben?
27.
27. Es ergibt alles einen Sinn. Also wenn ich jetzt gleich noch Super Bowl 2026 google und der am 27. Januar stattfindet, dann setze ich mir aber direkt den Aluhut auf. Also es wird passieren. Die Green Bay Packers holen sich den Super Bowl. Es war ein unfassbar geiles Spiel gegen die Cardinals. Die Cardinals offensiv überragend, aber wir haben Micah Parsons, wir haben Jordan Love, wir haben Tucker Kraft, wir haben Josh Jacobs und wir haben bald einen Ring.
Ich habe es ein bisschen vermisst, sag ich dir ehrlich, weil du hast dich, um mal auch ehrlich zu sein, in dieser Saison schon auch zurückgehalten, was dein Packers-Hype-Train anging. Auch zu Recht, weil er so ein, also er hat minimal gestottert, um das mal so auszudrücken. Ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie einen schlechten Rekord hattet oder Spiele verloren habt.
Wir stehen nach 8 Wochen mit 5-1-1.
Ja, also. Aber ich finde, rein spielerisch hast du jetzt auf solche Spiele geguckt und jetzt, also das hat nicht gewirkt wie ein Team, das auf jeden Fall irgendwie Super Bowl-Ambition hat, um es jetzt mal als Außenstehender, der jetzt keinen Cheesehead die ganze Zeit auf hat, irgendwie einzuordnen. Muss aber sagen, dass das Spiel am Wochenende und also fast ein bisschen Schande über uns, weil also erstmal nochmal Shoutout an Bengt. Bengt, wir haben Sonntagabend Football geguckt und hat sich dann irgendwann, wann war das? Um 0 Uhr?
23:30
sagt Bengt, er muss jetzt eine Stunde Podcast aufnehmen, wo ich ihn erstmal komplett entgeistert angeschaut habe. Hat Bengt Fußball-Podcast aufgenommen. Ich und Felix, also andere Spontan-Mitarbeiter, haben dann noch weiter geguckt. Und um ehrlich zu sein, die späte Session war bis auf das Packerspiel wirklich langweilig. Und wir waren dann beide Müdis und sind dann irgendwie schon so halb auf der Couch eingepennt und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt. Und dass die Packers dann aber ein Spiel, wo sie eigentlich lange hinten waren, gegen die Cardinals, wo sie sich auch lange wirklich schwer getan haben, dann hinten raus noch gezogen haben, sie gewinnen das Spiel. Nicht irgendwie super, also nicht irgendwie super deutlich oder mit super wunderschönem Football, aber einfach so, Teams, die solche Spiele gewinnen, sind gut, weißt du? Und das, finde ich, hat man an dem Wochenende gemerkt.
Ja, und das war auch das erste Mal, dass ich dieses Jahr da wirklich die Überzeugung hatte. Weil mir hat dieses Jahr bei den Packers die ganze Zeit so ein bisschen dieser besondere Moment gefehlt, im entscheidenden Moment auch wirklich was Besonderes zu machen und Spiele zu entscheiden, wirklich den Willen zu zeigen, Spiele zu gewinnen. Und dann war viertes Viertel, ich glaube noch 4 Minuten auf der Uhr, die Packers in Ballbesitz, 23:20 hinten und dann hast du einen 4. und 2. Und dann holst du deinen Kicker schon raus und eigentlich setzt er an, dann zieht Matt LaFleur aber das Timeout und sagt, nee, wir schicken die Offense wieder raus. Und ein Field Goal hätte ausgeglichen, ne? Aber die Defense hatte auch einfach enorme Probleme mit der Cardinals Offense, dieses Spiel. Und dann kommt Jordan Love nochmal raus und schmeißt eine tiefe Bombe in Richtung Tucker Kraft. So, der geht dann direkt an die Endzone, geht aber an der Seite raus. Packers im nächsten Spielzug, Touchdown. Und dann führst du 27-23. Micah Parsons danach noch mit zwei überragenden Sacks. So, und du bringst dieses Spiel zu Ende und du spielst es vor allem mal erwachsen zu Ende. Jordan Love mit einem geilen Wurf da auch in Richtung Kraft. Die Pocket ist zusammengebrochen und er hat richtig viel Druck von allen Seiten bekommen. Aber das war Aaron Rodgers Schule. Also das war wirklich, du siehst, der Mann hat jahrelang unter Rodgers trainiert und gemerkt, wie man sich als klassischer Pocket-Passer verhält. Er ist eher ein traditioneller Quarterback. Er ist nicht der Running Quarterback, was ja dem modernen Spiel auch durchaus besser passt. Aber wenn er sich jetzt in seiner Pocket entwickelt, dann ist da gerade eine ganz besondere Truppe zusammen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das kann weit gehen dieses Jahr.
Ich habe auch ein Gefühl, dass es weit gehen kann, was mein Fantasy-Team angeht. Das war der dritte Sieg in Folge. Ich bin auf einer absoluten Winning-Streak. Wieder mit, also.
Die Rams-Defense waren es? Oder welcher?
Nee, die habe ich sogar rausgegangen. Ich habe mir die Chiefs-Defense gepickt, die, glaube ich, 31-0 gegen die Raiders gewonnen haben. Also ich muss sagen, und ich war ja am Anfang nicht so riesen Fantasy-Fan, einfach weil ich aber auch keine Zeit hatte, mich mit der Liga also auseinanderzusetzen. Und deswegen war ich auch einfach schlecht, weil du musst dieses Spiel schon so spielen, dass du zumindest ein bisschen die Spiele verfolgst und dein Team aufstellst. Seitdem ich das mache, habe ich dreimal gewonnen und fange langsam an, da wirklich, also wirklich auch Spaß dran zu haben. Und ja, ich hoffe, dass mein Stotterstart am Anfang jetzt das nicht irgendwie am Ende dafür sorgt, dass ich vielleicht nicht mehr ganz, ganz vorne komme.
Ja gut, aber also da ist das System ja so ausgelegt, dass du theoretisch nur in Anführungsstrichen Sechster werden musst, um in die Playoffs zu kommen. Also die ersten beiden kommen direkt ins Halbfinale, ja. Plätze 3 bis 6 spielen in einem Playoff quasi das andere Halbfinalticket aus. So, und das sollte jetzt mit der Streak erstmal möglich sein, wenn du sie natürlich so fortführst. Also wir sind jetzt mit der Hälfte rum. Ging auch schon wieder viel zu schnell, ne? Also gefühlt ist letzte Woche erst Draft gewesen und jetzt bist du dann schon wieder sieben Wochen drin. Aber ich war letzte Woche High-Performer bei uns in der Liga. Also ich habe die meisten Punkte in der Liga geholt mit, ich glaube, 150 waren es. Meine Jungs waren auf Steroiden. Ich hab's geliebt. Und ich hätte auch den Free-Win jetzt dieses Wochenende gegen Eve genommen, aber er hat jetzt gerade leider noch mal seine Spieler aufgestellt. Der hatte echt viele Empty-Positions da drin. Aber ja, es ist passiert. Ich krieg ihn nicht geschenkt, aber ich gewinne auch so.
Ja. Aber also, wie ist das quasi am Ende? Also wir spielen gar nicht die vollen 17 oder 18 Wochen, sondern quasi nur die ersten 14 oder so?
Genau, wir spielen die ersten 14 Wochen und dann kommt in Woche 15 das Playoff-Matchup zwischen Platz 6 und 3 und 4 und 5. So, die spielen dann die Halbfinaltickets aus. Woche 16 ist Halbfinale und Woche 17 entscheidet dann, wer gewinnt. Weil du kannst ja nicht in die Playoffs tippen. Also du kannst ja nicht in die Playoffs reinspielen, ja, okay. Weil dann schon ein paar Teams raus sind und das die ganze Mechanik ja verändern würde.
Oh, okay, dann muss ich jetzt ja wirklich anfangen. Also ich darf jetzt ja nicht mehr so
Hälfte
viele...
Hälfte ist durch.
Ja, darf ich nicht mehr so viele Spieler verlieren. Okay.
Nee, ich muss mal gerade gucken. Komm, wir schauen mal auf der Tabelle. Wo bist du gerade?
Lass mich einmal meine App aufmachen. So, da sind wir. Also, Team...
Du bist gerade unterm Cut.
Ja, ich darf mir nicht mehr viele erlauben. Ich bin auf 7.
Ja, aber es geht halt schnell, ne? Also du bist auf 7 von 10 bei einer Bilanz von 3 und 4. Jona hat auch noch 3 und 4. Platz 6 hat aber auch 3 und 4. Ja. So, und ich stehe bei 4-3 und bin nur einen Sieg von der Tabellenspitze entfernt. Also es geht super schnell. So, aber jede Woche ist halt auch einfach unfassbar wichtig, ne? Also jetzt in den letzten Wochen solltest du schon schauen, dass du immer das richtige Team aufstellst.
Gut, ja. Auf jeden Fall habe ich da auch wieder Blut geleckt, nachdem das am Anfang nur so ein bisschen nebenher gelaufen
Fantasy
ist.
Ja, Fantasy ist toll.
Gut.
Fantasy macht Spaß.
Ich überlege, ob wir NBA heute machen oder ob wir das auf nächste Woche schieben. Liga ging jetzt ja wieder los.
Ja. Ich glaube, erstes Spiel war schon ein richtiger Brüller, oder? 124, 123.
Ein absoluter Banger. Doppelte Overtime zwischen den OKC...
Um Gottes Willen.
Zwischen den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets. Ein absoluter Banger. Die Warriors schlagen im ersten Spiel die Lakers noch ohne LeBron. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ich bin
LeBron
James. Ich bin auf einem absoluten Hype-Channel. Ich glaube, wir machen das nächste Woche. Wir machen nächste Woche ausführlich mit ein bisschen mehr Zeit NBA, weil ich auf jeden Fall auch gleich schon wieder ins nächste Meeting springen muss.
Na gut.
Dann war es das für ein bisschen kürzere Episode. Aber
ja, ich erwähne zumindest noch mal einmal kurz, dass Max Verstappen am Wochenende 23 Punkte aufgeholt hat.
Stimmt, ich habe ja geguckt also, sogar. Wir haben ja geguckt, ja.
Ja, und er ist wieder da. Also jetzt gerade wird's halt wirklich heiß, ne? Das Rennen an sich war wieder scheiße langweilig. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es war ein Sprintrennen-Wochenende und im Sprintrennen direkt erste Runde, beide McLarens hauen sich raus und dadurch hat Verstappen halt alleine schon im Sprintrennen 8 Punkte aufholen können und im richtigen Rennen ist er dann Erster geworden. Piastri, glaube ich, nur Fünfter und hat damit halt 10 Punkte geholt und insgesamt 23 Punkte verloren. Es sind 41 Zähler und meine Güte, also 41 Zähler zwischen Platz 1 und Platz 3. Was wünsche ich mir ein Finish zwischen drei Kandidaten am letzten Renntag? Also in Abu Dhabi dann am Ende, wenn dann alle noch die Möglichkeit haben, Weltmeister zu werden. Meine Fresse, wäre das ein episches Race.
Ja, das kann schon gut werden. Vor allem, ich hab ja auch immer hier im Podcast quasi so ein bisschen weggelächelt und gesagt, ja, ich glaube nicht mehr, dass das spannend wird, der hat so viel Vorsprung. Aber der ist jetzt ganz schön schnell geschmolzen, dieser Riesenvorsprung für Piastri.
Du willst wissen, wie viel deine WM-Führung wert ist?
Na, nicht mehr so viel.
Ja, oh, aber da muss ich sagen, habe ich letzte Woche das erste Mal gesehen, super cleverer Move von Ralf Schumacher. Also ich finde, er ist gerade die werbepräsenteste Person in Deutschland. Also der das aktuell geschafft hat, aus einer Werbung zu einem Meme zu werden.
Ja.
Und dass der dann jetzt mit TV-Werbung anfängt für die Schumacher-Weine, ja, clever. Wirklich einfach clever, da dann herzugehen und zu sagen, gut, du willst wissen, wie viel dein Wein wert ist. Das darf er, glaube ich, per Claim nicht. Aber wenn du ihn halt siehst, dann hast du es sofort im Kopf. Guter Move, sage ich ehrlich.
Gut beraten, der Ralf.
Ja.
Gut.
Ja.
Top, dann soll es das gewesen sein.
Passt.
Das ist unser, okay, das ist ein sehr, sehr abruptes Ende, aber ist okay.
Okay. Ja, mein Gott, hält die Watchtime hoch.
Ja, das stimmt.
Ja.